Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken. Zu Gast ist heute Thomas Auinger, ein Philosoph aus Wien, der das Recht sehe begonnen hat im Rahmen der klassischen Philosophie, deutschen Idealismus und dann die weiteren Folgen des Idealismus bis hinein in jüngste Entwicklungen der analytischen Philosophie, der aber auch schon früh Interesse an Wittgenstein gehabt hat und der einen Vortrag gehalten hat über Denken im Kopf in einer Tagung, die stattgefunden hat über Lebenswelten. Dieser Vortrag wird im zweiten Teil der Sendung ausschnittsweise präsentiert werden. Wir haben uns hier zusammengesetzt, um einleitend darüber zu sprechen, was die Problemstellung dieses Vortrags ist, was ihn daran interessiert und wo man vorweg schon mal ein bisschen Akzente setzen kann. Gedanken im Kopf, das ist eine sehr bekannte Redeweise. Kopfrechnen, was sagt man noch in dem Zusammenhang? Was du nicht im Kopf hast, musst du in den Füßen haben. Damit können wir gleich anfangen, vielleicht einmal. Die Forderung, etwas im Kopf zu haben und in den Füßen zu haben, ist ja schon etwas, was philosophisch kommentarwürdig ist.
Auf jeden Fall, ja. Also diese Metaphorik, ne, des Kopfes, Kopflastigkeit fällt mir ein, ne, wird den Philosophen gerne vorgeworfen. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz unrichtig. Und alles, was sich da rund um den Kopf herum abspielt, also in erster Linie eben dieses eigentümliche Phänomen des Denkens, was es mit dem auf sich haben kann, und die Schwierigkeit, dieses Denken irgendwie zu lokalisieren. Also das ist heutzutage ein beliebtes Motiv, dafür einen Ort zu finden, es irgendwie handhabbar zu machen, am besten messbar zu machen. Das ist natürlich eher der naturwissenschaftliche Zugang. Letztlich, also Denken, also hinter die Schliche des Denkens zu kommen. Und der philosophische Zugang ist natürlich eher einer, der sich damit beschäftigt, welchen Gebrauch wir davon machen, wenn wir über Denken reden, wie wir über Denken kommunizieren, mit welchen sonstigen Begriffen wir dieses sogenannte Denken in Verbindung bringen. Das heißt, mehr in das einzusteigen, was wirklich damit passiert und nicht bloß sozusagen den Ausgangspunkt zu suchen, wo sich das Ganze möglicherweise abspielt, sondern eher darauf zu achten, was, in welchem größeren Kontext.
Wenn man diese philosophische Aufgabe nimmt, dann ist aber der eben gerade genannte Spruch mit, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Füßen haben, eine gemischte Segnung, könnte man sagen, weil das ist zweifellos etwas, wie wir mit Denken umgehen, wie wir über Denken reden. Und in dieser Formulierung wird klar gesagt, dass man das vergleichen kann. Es kommt zweimal in vor. Und diese beiden Ins kann man vergleichen, weil man die Lebenssituation kennt, wo man etwas im Kopf hat. Und wenn man es im Kopf hat, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Und wenn man damit, mit der Situation, man hat es im Kopf, vergleicht die andere Situation, man hat es nämlich vergessen, dann muss man es woanders haben, dann muss man das, was man im Kopf hat, woanders haben, und zwar sind das die Füße. Es gibt ja praktisch keinen deutlicheren Hinweis darauf, dass man Kopfarbeit und Fußarbeit vergleichen kann. Und jetzt muss mir erst einmal jemand erklären, dass das nicht berechtigt ist und dass man, um es jetzt mal zugespitzt zu sagen, den einen Kilometer, den man gehen muss, weil man sich nicht erinnert hat daran, dass man die Geldbörse mitnimmt, dieser eine Kilometer, den man messen kann, müsste eine Äquivalenz haben im Kopf, also was entspricht dem einen Kilometer, den ich gehen muss, im Kopf nach dieser Redeart.
Um diesbezüglich gleich auf Wittgenstein zu sprechen zu kommen, würde ich sagen, à la Wittgenstein könnte man sofort behaupten, ja, also es besteht nicht sehr viel Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Oder die Füße sind dem Kopf näher, als man vielleicht glaubt. Umgekehrt aber, so die erste Intention, ne, würde ich sagen, ist es zunächst auf den ersten Blick doch eher so, dass man sagen würde, naja, das sind schon recht unterschiedliche Sachen. Und die Sache mit dem Kilometer, ne, wenn ich den ummünzen will, dann sieht man sofort, dass das eine Interpretation im Nachhinein ist, die diese Strecke sozusagen wieder umlegt auf etwas, das man sich vielleicht hätte ersparen können. Aber die Sache darüber nachzudenken, was es mit der Ersparnis auf sich hat oder dass es länger gedauert hat, ist alles eine Sache, ne, die wenig mit den Füßen zu tun hat. So, die sich alles abspielt, in dem darüber zu reflektieren.
Also man könnte es ja so ein bisschen ausbuchstabieren, dass man sagt, da haben wir jetzt zwei Ins und die werden verglichen, aber schauen wir jetzt mal ein bisschen unter die Lupe und dann sehen wir das Folgende. Wenn wir es mit den Füßen betrachten, dann kriegt man Muskelkater, dann kann man sich den Fuß verknacksen, dann braucht das Zeit, das sind Aufwendungen, das ist Energieaufwand, vielleicht versäumt man noch was anderes. Das sind die Storys, die man verbinden kann damit, dass man einen Kilometer zurückgeht. Im Kopf sind andere Voraussetzungen zu beschreiben, also zum Beispiel Aufmerksamkeit, Zerstreutheit und Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch so etwas wie zum Beispiel unterbewusstes Verdrängen, um eine der Sachen zu sagen. Also der Mechanismus, wir reden ja immer auch von Mechanismen, aber der Mechanismus, und da kommen wir wieder auf dasselbe Problem, der Mechanismus des einen Kilometer Marschierens ist ein anderer Mechanismus als der Mechanismus, der uns zum Beispiel, weil wir es extra nicht wollen, uns das vergessen lässt. Dieses, wir vergessen es, obwohl wir es eigentlich brauchen würden, ist tatsächlich etwas, was man dem Kopf zuschreibt, was nicht in der Weise physisch zu beziffern ist, was aber, und das sind wir an der Stelle, die du von Wittgenstein jetzt doch schon angesprochen hast, was man auch nach einer Logik, nach einem Mechanismus beschreiben kann, nur dass der Mechanismus wiederum keine Räder und keine Stangen und keinen Motor hat, aber trotzdem vorgestellt wird als ein geordnetes Zusammenspielen von Faktoren. Das heißt, wir haben eine Vergleichsbasis an der Stelle, die darin besteht, dass es geordnetes Zusammenspielen von Faktoren eines Systems sind. Allerdings ist das eine materiell fotografierbar, wenn man so will, und dokumentierbar, und das andere befindet sich auf einer anderen Dimension.
Würde man zumindest gerne so sagen wollen. Ne?
Die Schwierigkeit ist es natürlich, wenn man, ich bin jetzt selber in diese Schwierigkeit natürlich geraten. Ja. Ich habe Zahnräder und Riemen, habe ich sozusagen zitiert, und da kann man sich leicht was vorstellen. Und jetzt stehe ich vor der Schwierigkeit zu sagen, okay, und wenn ich jetzt von psychischen Mechanismen rede, wo sehe ich denn die? Und inwieweit sind es Mechanismen, wenn ich sie nicht sehe? Ja. Und das ist diese Geheimnisvolligkeit. Ne? Und du sprichst ja in deinem Vortrag auch, vielleicht könnten wir an dieser Stelle den Weg gleich nehmen, an der Stelle taucht dann gerne das Wort Geist auf.
Genau, genau. Und der Geist in diesem Sinne ist dann gern so ein Lückenbüßer, ne? Für all das, was sich da nicht mehr genau so bestimmen lässt. Ne? Es wird so eine Art von Raum eröffnet, der irgendetwas im entferntesten Sinne sozusagen mit diesem Kopfmäßigen zu tun hat, Vorgänge, die sich da abspielen, irgendetwas Psychisches vielleicht auch, ne, wenn wir das so benennen. Und dann ist aber die Frage, wie funktioniert das? Wie spielt sich das ab? Die Maschinerie des Denkens. Und dann wird es natürlich schwierig, diese Bezüge genau zu setzen. Ne? Es gibt irgendeine Art von Output, dass es sowas wie Begriffe, Sätze etc. gibt, die sollen dann wieder eine Verbindung haben zu dem, dass sie von irgendjemandem und jemand Denkenden sozusagen geäußert werden. Die Schwierigkeit ist, das jetzt sozusagen zusammenzufügen. Wo spielt sich dieses Denken jetzt wirklich genauer ab? Ne? Alle die Schwierigkeiten, die man da hat, das zurückzubeziehen auf einen bestimmten Ort, wo man sagen kann, von dort geht das aus. Ursprünglich war natürlich gerne das Modell, das einem da ein bisschen geholfen hat, dass man sagt, ja, es gibt einerseits das Denken und das Vorstellen, und dieses Denken muss entlang von irgendwelchen Inhalten ablaufen, sodass man gerne gesagt hat, naja, es gibt etwas Korrespondierendes, irgendein Bild, ist es auch landläufig, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe. Ich stelle mir dieses und jenes
so und so vor. Ich denke an meine Großmutter.
Genau, ja. Und damit, mit diesem Bild, also, verbinde ich dann bestimmte Begriffe und glaube, dass ich diese Begriffe an dem verankert werden können. Mhm. Ja. Das ist auch das empiristische Bild, ne, dass ich diesen sinnlichen Input zuerst brauche, mit dem ich quasi angereichert bin, und aus dem heraus sich dann, da wird es dann empiristisch schwammig, irgendwann einmal die Begriffe sozusagen bilden, aus irgendwelchen Abstraktionen.
Also ich habe ein inneres Foto von der Großmutter, ja, und das innere Foto verbürgt mir, dass, ja, die Großmutter durch das innere Foto repräsentiert wird, weil es eine gewisse kausale Beziehung ergibt zwischen meiner inneren Fotogroßmutter und der wirklichen Großmutter. Das ist die empiristische Geschichte. Wenn du das jetzt so erzählst, wird mir etwas deutlich, was ja mit deiner Arbeit insgesamt zu tun hat, nämlich mit dem vom Anfang zitierten Hegel. Das Verständnis von Geist bei Hegel ist ja ein anderes als das wir jetzt ein bisschen karikiert haben. Wir haben karikiert, zu sagen, geistige Werte, eine geistige Befriedigung, Geist als Lückenbüßer, wenn man es nicht sehen kann, was aber doch erhaben und gut ist. Das ist ja, da brauche ich jetzt gar nicht in das 20. Jahrhundert zu gehen, sondern da kann ich schon eher in den deutschen Idealismus gehen. Das ist ja auch schon etwas, was Hegel nicht so gesehen hat. Also Hegel hat ja Länge mal Breite vom Geist gesprochen, und es wäre vielleicht interessant, dass du jetzt das dazu sagst, wie der Geist bei Hegel ausschaut.
Der hegelische Geist in einer Minute. Er spricht vom Geist als einer Fortbestimmung eigentlich all dessen, was getan werden kann, egal ob das einem Bereich sozusagen des Denkens zuordnenbar ist oder Bereichen, die wir nicht mit dem Denken assoziieren. Für Hegel ist das zunächst nicht als solches getrennt. Er spezifiziert es dann später, spricht zum Beispiel vom subjektiven Geist, vom objektiven Geist. Das heißt, objektiver Geist hat jetzt nicht per se mit dem zu tun, dass da bestimmte Objektivierungen stattfinden oder das Ziel ist, irgendetwas Objektives jenseits sozusagen von unseren persönlichen Einstellungen und Zugängen auffindbar zu machen. Es hat wenig mit dieser Fragestellung zu tun, die da erst später aufgetaucht ist, diese Weise sozusagen des Problems der Objektivität. Sondern bei ihm heißt objektiver Geist, ne, das, was den Subjekten, worin sich die Subjekte eigentlich bewegen, was ihr größeres Umfeld ist, all das, sozusagen, in dem sie aufgehoben sind, die ganzen Strukturen zwischenmenschlich und die Bestimmungen, sozusagen, die von den Menschen her sozusagen gesetzt werden auf eine Welt sozusagen der Gegenständlichkeit, die dann irgendwie strukturiert ist, gesellschaftlich, politisch, historisch etc. Und all das gehört, das ist ein ziemlich umfassender Begriff. Sozusagen.
Also es geht gerade nicht um die innere Befindlichkeit, wohin man so gerne tendiert, ne? Dass man sagt, Geist ist individuelle Befindlichkeit beim Denken. Ich streng mich an zu denken sowas ähnliches. Oder ich meine, man könnte es ja auch weniger abträglich sagen, wir haben ja die Erfahrung, dass wenn man an etwas denkt, es einem unangenehm ist. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich die Geldbörse vergessen habe, ich schäme mich, ich geniere mich oder ich freue mich oder so. Das sind sozusagen Events, die sich in unserer Erfahrung mit Gedanken verbinden. Das ist ja auch nicht uninteressant. Wenn ich aufwache, die Sonne scheint und ich bin guter Stimmung, dann denke ich mir ja in dem Sinn nicht etwas. Es gibt diese Art von Gestimmtheit, die zu den psychischen Registern gehört, die ganz einfach feststellbar ist, ein psychologisches Phänomen. Und ein weiteres psychologisches Phänomen kann man so beschreiben, dass man sagt, wenn man etwas als Gedanken artikuliert, dann verbindet sich damit oft auch eine Emotion. Und ein besonders schönes Beispiel ist ja, ich sage etwas und ich bin überzeugt davon, dass es wahr ist. Dieses "ich bin überzeugt davon, dass es wahr ist", ist quasi ein Zusatz, eine Färbung, eine persönliche Färbung, und Leute lassen sich sehr schwer zum Beispiel davon abbringen, etwas laut und noch lauter zu sagen, weil sie überzeugt sind, dass es wahr ist. In dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, steckt schon, und das ist sozusagen schon hegelianisch und nicht erst analytische Philosophie, da steckt auch drinnen, dass man sagt, da es sich beim objektiven Geist um Verhältnisse handelt, da es sich um Strukturen handelt, in denen das Subjekt steht, zusammen mit seinen Empfindungen, muss man scharf unterscheiden zwischen dem, dass man glaubt, dass was wahr ist, oder dass es sich so anfühlt, dass etwas wahr ist, und dem, dass es auch wahr ist im Sinn einer Strukturpassung, einer Strukturadäquatheit oder wie immer, dass die ganze Struktur stimmt.
Da kommen wir gleich wieder zu einem philosophisch äußerst heiklen Thema, die Wahrheit. Über die haben wir an anderer Stelle auch schon des Öfteren gesprochen. Und da sieht man vielleicht auch an dem Beispiel ganz gut den hegelischen Zugang, der sich da eben weniger über das abspielt, zu fragen, wie sieht es mit der Artikulation der Wahrheit aus und wie kann sie jetzt gerechtfertigt werden, wie kann sie vielleicht bewiesen werden, sonst irgendwie unterstützt, eben da mit der Nachdrücklichkeit einer besonderen Empfindung, wenn wir die jetzt einmal sozusagen etwas unspezifisch Überzeugung nennen, dann glauben wir im Normalfall, ne, wir müssen das in Art von Koordination bringen und jetzt das irgendwie prüfen. Und bei Hegel ist zwar auch gerne sozusagen von einer Prüfung die Rede, aber es ist eine Art von Selbstprüfung, die so viel besagt, dass diese Wahrheit nicht eine ist, die ich an einer Stelle sozusagen festmachen kann und irgendwo anders würde sie fehlen, sie trifft nicht zu, sie wird nicht erfüllt etc., sondern sein Zugang ist da eher, dass wir in dieser Wahrheit sind und diese Wahrheit letztendlich bestimmte Ausformungen hat. Und in diesen Ausformungen geben wir uns selbst erst bestimmte Richtlinien, an denen wir dann wieder diese Prüfung sozusagen vollziehen können. Aber es gibt sozusagen eine Art von äußerer Dimension, die nicht unmittelbar sozusagen nur auf der Ebene verbleibt, Wahrheit oder Richtigkeit und Falschheit festzustellen, sondern eine, die zugleich zeigt, dass man diese Wahrheit nicht in einem genuinen Sinn nicht verlassen kann. Ja?
Ich habe dich ja nicht ohne Hintergedanken auf diesen Umweg über Hegel geführt, weil jetzt, genau Anschluss an das, was du sagst, gibt es eine interessante Verbindung, wie passt das jetzt zum Wittgenstein? Mhm. Mhm. Also zum späteren Wittgenstein.
Weil
du hast ja jetzt eigentlich Wahrheit als Lebensform beschrieben.
Genau. Das passt sehr gut zu diesem Ausdruck Lebensform. Ne? Das heißt, immer schon hineingestellt zu sein in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Kontext, in dem ich mich aufhalte, den ich als solchen nicht verlassen kann. Ja? Ich kann innerhalb dessen bestimmte Veränderungen vornehmen. Ja? Ich kann auch mit meinen Begriffen zu einem gewissen Grad sozusagen relativ frei umgehen. Ja, ich zum Beispiel neue Begriffe zu kreieren, um bestimmte Sachverhalte vielleicht etwas besser beschreiben zu können. Aber das ist alles auf einer bestimmten Basis, einem bestimmten Repertoire, ja, dass ich nicht selbst wieder hintergehen kann. Das versucht der Wittgenstein immer gerne auszuloten. Wie weit kann ich mich da sozusagen zurücknehmen und wo hört es dann auf, das selbst noch einmal sozusagen hinterfragen zu können, weil irgendwo stoße ich an der Grenze, ne? Aber nicht im Sinne des Descartes'schen Zweifelns, ne? nicht in dieser Version sozusagen da alles schrittweise durchzugehen und zu schauen, was bleibt übrig, sondern in einer anderen Metaphorik, zum Beispiel die des Flusses, ne? In dem er das beschreibt, dass sehr wohl sozusagen vieles veränderbar ist im Fließen, aber dennoch sozusagen das Flussbett wird auch ständig verändert, aber der Fluss kommt nicht ohne Flussbett aus. Ne? Und das ist sozusagen das, worin der Fluss lebt. Das gibt mir jetzt die Übertragung sozusagen auf diesen Begriff zu sagen, die Lebensform des Flusses also beinhaltet eben bestimmte Wassermassen, die da total schießen. Ne? Und da lässt sich nicht das vollkommen willkürlich verändern, ohne dass sozusagen die Sache des Flusses aufgehoben wird.
Ja, also ich finde das sehr pointiert und passend, dass du jetzt da auch den Fluss aus der Übergewissheit von Wittgenstein nimmst. Ich bediene mich des Beispiels auch sehr gerne und würde es sozusagen so ein bisschen erläutern. Nicht so sehr im Zusammenhang mit Lebensform, was man auch machen kann, sondern durchaus auch analytischer, damit man einen Fluss hat mit den Wassermassen, braucht man ein Ufer. Das sieht man schlicht und einfach daran, dass wenn man kein Ufer und Wassermassen hat, dann ist es ein Sumpf oder es ist ein See oder es ist eine Überschwemmung, aber es ist kein Fluss. Das heißt, was du jetzt sagst, der Fluss kann nicht anders als in einem Ufer fließen, würde ich sozusagen formal rückübersetzen, indem ich sage, wenn du nicht das Phänomen hast, dass das Wasser einem Ufer entlang fließt, dann missbrauchst du das Wort Fluss. Du sprichst von was anderem. Wenn du willst, kannst du natürlich von Wasser auch reden in einer ganzen Reihe von anderen geografischen Zusammenhängen. Aber bitte nenn es nicht Fluss. Solange du es Fluss nennst, verpflichtest du dich dazu, auch das Ufer dabei zu überlegen. Und das auch und gerade, und das ist der nächste Punkt, wenn der Fluss über die Ufer geht. Weil wenn der Fluss über die Ufer geht, braucht er nämlich Ufer, über die er geht. Und ein Sumpf zum Beispiel kann nicht über die Ufer gehen.
Aber das Eigenwillige ist, in diesem Kontext, ja, eben das Thema Gewissheit, argumentiert oder meandern die Wittgensteinschen Gedanken nicht ganz so, wie du es jetzt beschrieben hast. Nämlich in diesem Fall argumentiert er nicht sozusagen, naja, wie verwendest du das Wort Fluss und wenn es sozusagen gewisse Ingredienzien nicht mehr hat, ja, wenn es dabei um keine Ufer mehr geht und so weiter, dann hört sich das irgendwo auf, sozusagen, dass das noch als dieser Begriff in einen Diskurs eingebracht werden kann, mit dem jemand anderer sozusagen was anfängt. Ja. Aber da in diesem Kontext würde ich sagen, geht er nicht so sehr auf das ein oder er nimmt den Fluss nicht dafür her, sondern der Fluss ist da irgendwie eine Metapher für was Grundsätzlicheres, nicht bloß die Ebene, wie gehst du mit Begriffen um? Und Fluss ist auch ein Begriff.
Er macht es sondern, eigentlich ontologischer.
Ja, die Begriffe sind ja mehr selbst sozusagen die Wassermassen, die er zeigt, dass die sehr variabel sind, aber die sind angewiesen, selbst noch einmal sozusagen auf dieses Flussbett oder wie auch immer, sie sind sozusagen, sie strömen in etwas, ja, das während des Verwendens der Begriffe nicht gleichzeitig auch noch verändert werden kann. Wenn ich versuche, ich kann sozusagen in meinen Akten mit Wörtern, Begriffen, Sätzen umzugehen, kann ich sehr, sehr viel machen und hantieren. Und genau dieses Hantieren mit diesen Zeichen und Symbolen ist letztlich auch das, was er sozusagen mit dem Denken verbindet.
Das ist das, was im Kopf genau, vor sich geht.
Genau. Also wo das entsteht, dass es, wie er sagt, manchmal angebracht sein kann und vollkommen in Ordnung zu sagen, wir denken mit dem Kopf, und ein anderes Mal kann es sehr angebracht sein, sogar, um wieder auf das Erste zurückzukommen, ich denke mit meinen Füßen. Ja.
Zum Beispiel, genau das kann passieren. Ja. Genau, ja. Oder die Abstimmung mit den Füßen. Ja, ich stimme, wenn wir sagen, eine Abstimmung mit den Füßen, dann ist ja genau gedacht, dass das die Füße können. Genauso, du hast es in deinem Vortrag gesagt, mit den Händen. Nicht?
Ja, ja.
Wenn man schreibt
oder
wenn man spricht,
genau.
Dann schreibt man mit der Hand. Also dann denkt man mit der Hand.
Genau, ja. Oder man denkt mit dem Computer. Ja? Natürlich entstehen dann alle diese Fragestellungen, was kann der Computer? Ist der Computer irgendwann einmal sozusagen dazu fähig, selbst zu einem denkenden Wesen zu werden? Aber das ist nicht so sehr der Punkt Wittgensteins, sondern es geht ihm darum, egal mit welchen Dingen ich das in Verbindung bringe, die Feder beim Schreiben, das Papier, das sind alles sozusagen Bestimmungen, die mit diesem größeren Begriffsfeld sozusagen des Denkens alle in Verbindung stehen und auch eben die Füße, sodass es da nichts gibt, was sich dem vollkommen entzieht. Es gibt quasi was Naheliegendes oder was halt von den Leuten oft verwendet wird, wir denken mit dem Kopf, aber das ist nur quasi eine Art von Häufung, wo sich diese Begriffe anlagern an jenen des Denkens. Die kann ich aber auch mit anderen Begriffen in Verbindung bringen. Und es ist nicht so, sozusagen, dass es einen einzigen Begriff gibt, mit dem des Kopfes, den ich unbedingt sozusagen mit dem Denken in Verbindung bringen muss.
Wir haben jetzt für diese Sendung ja eine extra Versuchsanordnung angesprochen, nämlich die Versuchsanordnung, dass die Mechanik des Denkens oder Mechanismus des Denkens im Gespräch gefolgt wird vom Mechanismus des Denkens in einem Vortrag, und das, was wir jetzt hier im Gespräch locker und inspirativ verfolgt haben, kann man in einer anderen Tonart, in einer anderen Mechanik hören, wenn Thomas Auinger es zu einem Referat verdichtet. Danke jedenfalls, Thomas, für das Gespräch.
Ja, danke, danke. In meinem Vortrag wird es nicht direkt um das Thema Lebensform gehen, aber das überlasse ich dann Ihnen im Sinne eines Impulses, dann auch weiter zu denken, in welchem Zusammenhang das mit dem Thema Lebensform steht, beziehungsweise können wir dann vielleicht in der Diskussion dann auch darauf zu sprechen kommen. Alle Zitate, die ich vorlesen werde, sind Wittgenstein-Zitate aus unterschiedlichen Textorten. Gut. Wenn wir nicht gerade Neurowissenschaftler sind, glauben wir im Normalfall nur in einem metaphorischen Sinn, dass sich die Gedanken im Kopf befinden. Freilich kommt so eine Ausdrucksweise vor, aber damit wird zumeist auf eine vage Art auf den Zusammenhang von Denktätigkeit und Gehirntätigkeit Bezug genommen. Dass ein derartiger Zusammenhang besteht, wird von kaum jemand bezweifelt, aber wenn nach einer Konkretisierung gefragt wird, erhält man häufig nur sehr unklare Antworten oder die Befragten ziehen sich auf die Aussage zurück, dass sich das eben nicht so leicht sagen lasse. Abgesehen davon wird das Denken als eine äußerst private und individuelle Angelegenheit betrachtet. Die Gedanken sind frei, das ist ein Diktum, das in diesem Sinne verstanden wird. Niemand hat Zugriff auf meine Gedanken, es sei nicht möglich, die Gedanken anderer zu lesen, etc. Das wird häufig vorgebracht, außer in jenen Shows, die geradezu den besten Gedankenleser küren wollen. Aber selbst dort wird von der Voraussetzung ausgegangen, dass das Prozedere des Denkens oder die Gedankenproduktion, wenn man so will, zunächst von isolierten Subjekten vollzogen wird. Es ist dann nur die Frage, wie es sich mit der Unzugänglichkeit bzw. angeblichen Zugänglichkeit verhält. Für unsere Zwecke geht es nun nicht darum, die Kontexte zu konstruieren, in welchen es sinnvoll und angebracht sein kann, sich der erwähnten Ausdrucksweisen zu bedienen. Und das ist zugleich auch ein erster wichtiger Punkt bei Wittgenstein. Er macht uns nämlich darauf aufmerksam, dass es Situationen geben kann, bei welchen es nicht erklärungsbedürftig ist, zu sagen, dass der Ort des Denkens in unserem Kopf sei. Es käme aber darauf an, die Grammatik einer solchen Aussage zu verstehen, das heißt zu wissen, in welcher Beziehung zu anderen Aussagen diese Behauptung steht und wie ein entsprechender Handlungsvollzug damit verwoben ist. Handeln und Sprachhandeln sind unauflöslich miteinander verquickt und in diesem Horizont wird jegliche Bedeutung konstituiert, wobei hierzu die Einsicht gehört, dass sich dies nur im Rahmen intersubjektiver Anerkennungsstrukturen einstellen kann. Erklärungen können hierbei die Rolle spielen, Bedeutungen transparent zu machen, aber diese explikativen Sprachzüge ruhen immer auf einer impliziten Praxis des Sprachgebrauchs, wo weder Definitionen noch sonstige Klarstellungsversuche überhaupt vonnöten sind. Zitat: Vergiss nicht, dass Wörter die Bedeutungen haben, die wir ihnen gegeben haben. Und wir geben ihnen Bedeutung durch Erklärungen. Es mag sein, dass ich die Definition eines Wortes gegeben und es entsprechend gebraucht habe. Oder dass diejenigen, die mich das Wort gelehrt haben, mir die Erklärung gegeben haben. Oder andernfalls könnten wir mit der Erklärung eines Wortes die Erklärung meinen, die wir bereit sind zu geben, wenn wir gefragt werden. Das heißt, wenn wir bereit sind, irgendeine Erklärung zu geben. In den meisten Fällen sind wir es nämlich nicht. In diesem Sinne haben dann viele Wörter keine strenge Bedeutung. Aber das ist kein Mangel. Die Annahme, es wäre ein Mangel, käme der Annahme gleich, dass das Licht meiner Laserlampe gar kein wirkliches Licht sei, weil es keine scharfe Umgrenzung hat. Zitat Ende. Eine scharfe Umgrenzung kann es auch im Fall des Denkens nicht geben, sodass es schon einen Irrweg darstellt, den wirklichen Ort des Denkens bestimmen oder aufsuchen zu wollen. Dennoch, so Wittgenstein, sind wir dazu verführt, ein eigenes Medium des Denkens anzunehmen. Irgendwie scheint dieses Phänomen etwas sehr Eigenartiges zu sein, das so etwas wie einen unräumlichen Raum beansprucht. Wir sind geneigt, von einer Sphäre des Denkens auszugehen, in welcher sich etwas vollziehen kann, das anderswo nicht möglich wäre. All das erzeugt den eigenwilligen Nimbus des Denkens, und man achtet dadurch weniger darauf, wie wir mit den unterschiedlichen sprachlichen Verwendungsweisen genau verfahren. Denn wir glauben, sie würden sich stets auf einen bestimmten Raum des Denkens zurückbeziehen. Durch die Raummetapher entsteht auch die Analogie zu irgendwelchen sonstigen Körpern, die einen Raum einnehmen. Nur geht man dann nicht so weit, von einem Denkkörper zu sprechen, sondern findet eine andere Lösung. Zitat: Wo unsere Sprache uns einen Körper vermuten lässt und kein Körper ist, dort möchten wir sagen, sei ein Geist. Zitat Ende. So kommt es zu einer Bestimmung, die auch dazu genutzt werden kann, alle möglichen Prozesse, mit welchen es ähnliche Schwierigkeiten gibt, diesem geistigen Reich zuzuordnen. Und darüber hinaus wird auch die Rolle, die es in Bezug auf die Sprache spielt, eigentümlich bestimmt. Zitat: Wir sind versucht zu denken, dass die Aktion der Sprache aus zwei Teilen besteht. Einem inorganischen Teil, dem Handhaben von Zeichen, und einem organischen Teil, den wir als Verstehen, Meinen, Deuten und Denken dieser Zeichen bezeichnen können. Diese letzteren Tätigkeiten scheinen in einer seltsamen Art von Medium stattzufinden, dem Geist. Und der Mechanismus des Geistes, dessen Beschaffenheit wir, wie es scheint, nicht ganz verstehen, kann Wirkungen erzielen, die kein körperlicher Mechanismus erzielen kann. So kann zum Beispiel ein Gedanke, der solch ein geistiger Vorgang ist, mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder nicht mit ihr übereinstimmen. Ich bin fähig, an einen Menschen zu denken, der nicht anwesend ist. Ich bin fähig, ihn mir vorzustellen, ihn mit einer Bemerkung, die ich über ihn mache, zu meinen, auch wenn er tausende von Meilen entfernt oder gar tot ist. Was für ein seltsamer Mechanismus der Mechanismus des Wünschens sein muss, wenn ich etwas wünschen kann, das niemals geschehen wird, könnte man sagen. Zitat Ende. Es wäre so einfach, diese geheimnisvollen Effekte erklären wir durch Kräfte des Geistes, die all das zustande bringen. Doch wenn wir genauer hinsehen, enthält dies lauter Hypostasierungen, die das Offenkundige durch Verborgenes ersetzen. Der dunkle Hintergrund wird zum schwarzen Loch, in welches die offenen Fragen hineingeworfen werden, aber sie bleiben darin, ihrer Intensität nach, immer noch erhalten. Als Aufklärungsmaßnahme empfiehlt Wittgenstein, an die Stelle der Vorstellungstätigkeit das Schauen auf reale Gegenstände zu setzen. denn das vorgestellte Assoziationsbild erfüllt hier ohne dies die gleiche Funktion wie irgendein sonstiges Bild. Die angebliche Belebungskraft der Vorstellungskraft wird aber dadurch entlarvt. Zitat: Wenn die Bedeutung eines Zeichens, beiläufig gesprochen das, was in Bezug auf das Zeichen wichtig ist, ein Bild ist, das in unserem Geist entsteht, wenn wir das Zeichen sehen oder hören, dann wollen wir zuerst die eben beschriebene Methode anwenden, nach der wir dieses geistige Bild durch irgendeinen äußeren Gegenstand ersetzen, den wir sehen, zum Beispiel ein gemaltes oder modelliertes Bild. Warum sollte dann das geschriebene Zeichen mit dem gemalten Bild lebendig sein, wenn das geschriebene Zeichen allein tot war? Sobald du daran denkst, das geistige Bild durch, sagen wir, ein gemaltes zu ersetzen, und sobald das Bild dadurch seinen geheimnisvollen Charakter verliert, erscheint es in der Tat nicht mehr so, als ob es dem Satz irgendwelches Leben verleihen könnte. Es war ja gerade der geheimnisvolle Charakter des geistigen Vorganges, den du für deine Zwecke nötig hattest. Zitat Ende. Das Bild oder Assoziationsbild ist hier dem Zeichen nur zur Seite gestellt. Beide sind zwar koordiniert, aber das ergibt in keinster Weise die anvisierte Lebendigkeit. Einem statischen Zustand wird ein weiterer statischer Zustand hinzugefügt, daraus resultiert nichts Kinetisches. Die Bedeutung eines Zeichens erklärt sich also nicht durch das Auftauchen eines Bildes in unserem Geist. Damit es gerechtfertigt ist, überhaupt von sogenannter Denktätigkeit zu sprechen, ist es wohl erforderlich, dass sich irgendwo eine gewisse Tätigkeit vollzieht. Wir können sagen, dass ganz einfach etwas passieren muss, ansonsten bleibt es bei der Postulierung von unerklärten Erklärern, auf deren Zauberkraft man sich verlässt. Worin besteht also die gesuchte Aktion, das Agens des Denkens und der Sprache? Es besteht ganz simpel im Dynamisieren der Zeichen, indem wir sie verwenden und ganz spezifisch gebrauchen, sie also in bestimmte Konstellationen versetzen, wodurch ihre Funktion im Netz der Sprache bestimmt und zugleich veränderbar gehalten wird. Die Zeichen bzw. Urteile, Sätze, denen ein besonderer Status zukommt, müssen fließend gehalten werden, sie sind nur funktionell im Sprachfluss, der stetig aus den Äußerungen verschiedener Diskursteilnehmer gespeist wird, die sich wechselseitig Gehalte zuschreiben. Niemand kreiert jedoch Bedeutungen für sich, niemand ist der alleinige Herr über Sinngebung und Sinnverlust. Alles Bedeutungsvolle emergiert vielmehr an sich aus dem Sprachsystem einer Sprachgemeinschaft und dieses System ist ein diffizil gewobenes Netz mit bestimmten Eingängen und Ausgängen, Möglichkeiten also einen Output und natürlich auch einen Input zu liefern. Über diese Grenzposten ergeben sich laufend neue Gestaltungsmöglichkeiten und es gibt zwar Hierarchien und Abstraktionsgrade unserer Begriffe, aber sie bilden ein holistisches Gefüge, das nur in seiner Gesamtheit gehaltbestimmend sein kann. Die Begriffe hängen wie mit unsichtbaren Fäden aneinander und wir ziehen, zerren und schneiden an diesen Verbindungen, wodurch sich immer wieder neue Zusammenhänge eröffnen, aber auch gewohnte Bande reißen können. Wobei die Auflösungserscheinungen, also Bedeutungsverluste im Sprachlichen letztendlich geringer sind als die Bedeutungszuwächse. Auf diese Weise bleibt das System in Bewegung und es gibt immer eine Menge implizit praktischer Bestimmungen, die nie vollständig ans helle Licht der Diskursoberfläche treten, obwohl sie die unverzichtbare Basis für jegliches Sprachhandeln darstellen. Es vollzieht sich so eine vitale Zeichenpraxis, anhand derer einerseits grundlegende Festlegungen eingebracht, zugewiesen und quasi eingetauscht werden, sowie ein freies Spiel von Verschiebungen, Verzerrungen, metaphorischen und metonymischen Sprachakrobatiken möglich gemacht wird. Alles eingebettet im Sprachsystem, sodass die Zeichen, exekutiert in den Sprachspielzügen, systematisch bedeutungsvoll sind. Zitat: Das Zeichen, der Satz, erhält seine Bedeutung von dem System der Zeichen, von der Sprache, zu dem es gehört. Kurz, einen Satz verstehen heißt, eine Sprache verstehen. Als ein Teil des Sprachsystems kann man sagen, hat der Satz Leben. Jedoch ist man versucht, sich das, was dem Satz Leben gibt, als etwas in einer geheimnisvollen Sphäre vorzustellen, das den Satz begleitet. Aber was es auch sei, das ihn begleitet, es wäre für uns nur ein anderes Zeichen. Zitat Ende. Als Sprachwesen leben wir in einem Zeichenkosmos à la Peirce und alles kann uns zum Zeichen werden, wenn wir auf entsprechende Weise damit hantieren. Wir ziehen die Dinge in die Sprache hinein, aber sie ist kein mysteriöser Behälter, sondern eine Art Funktionsentität, worin bestimmte Instrumente, die Sätze, auf äußerst verschiedene Weisen eingesetzt werden können. Die Vorstellung aber, dass ein Satz erst belebt werden müsste durch ein Elixier, das ihm eingeflößt wird oder das ihn wie Windhauch umweht, ist selbst schon eine sprachbedingte Verstellung. Denn die Weise, wie wir mit dem Wort Denken umgehen, verleitet uns dazu, immer wieder etwas anzunehmen, das als unkörperliches Phänomen jenseits der so irdisch anmutenden Zeichen eigenständig wirkt und das für all die eigentümlichen Effekte verantwortlich ist, die sich mit unseren Sprachbildungen erzielen lassen. Dabei ist es häufig nur eine Verlegenheitslösung, weil es eben oft sehr schwierig ist, das, was wir im unbedachten Zeichengebrauch auf ganz selbstverständliche Weise in die Tat umsetzen, also etwa die hohe Kunst unserer Alltagssprache, transparent werden zu lassen und in den verschlungenen Bildungsverläufen und Produktionsmechanismen zu erfassen. Im Zuge dessen würde sich aber herausstellen, dass die Vorgänge, die wir mit dem Denken verbinden, sich aus den Möglichkeiten herleiten, die uns in der vielfältigen Handhabung der Zeichen offensteht. Die spezifische Grammatik der Wörter ist ebenso komplex, dass sie gewisse Wörter in die Rolle eines Katapults versetzen kann, das uns aus dem Sprachlichen herausspringen lässt. Das sollte nicht vorschnell als unrichtig abgetan werden, indem argumentiert wird, dass wir die Sprachsphäre, in der wir leben, ja nie gänzlich verlassen könnten. Richtig ist nur, dass dort, wo wir, um im Bild zu bleiben, landen, kein sprachfreier Ort ist. Das heißt auch, dass wir einerseits mit Worten über andere Worte reden, sie beeinflussen in ihrer Bedeutung, und dass wir uns andererseits mit Worten auf Sprachtranszendentes beziehen. Beide Male bewegen wir uns in der Sprache, aber es sind dennoch unterschiedliche Funktionen. Und übers Denken reden hat nun den Nachteil, uns zu verschleiern, dass wir hier eine bestimmte Form unserer Zeichenfähigkeit im Auge haben, aber nicht etwas, auf das wir erst durch diese Zeichenfähigkeit referieren. In diesem Zusammenhang kann uns das metaphysische Ungetüm der Identität von Denken und Sein hilfreich sein. Es lässt sich vom metaphysischen Ballast befreit, unter anderem auch so auslegen, dass die mit dem Denken verknüpften Vorgänge ohnehin im Sein der Zeichen präsent sind und dass Zeichenstrukturen immer auch im Sinne von Gedanken aufgefasst werden können. Man denke da wiederum an Peirce. Somit wird auch hierdurch klar, dass wir uns das Denken nicht als etwas Eigenständiges und Isoliertes vorstellen sollten, das erst nachträglich auf Artfremdes von unterschiedlicher Konsistenz appliziert wird. Zitat: Um über die Bedeutung des Wortes Denken klar zu werden, schauen wir uns selbst beim Denken zu. Was wir da beobachten, werde das sein, was das Wort bedeutet. Aber so wird dieser Begriff eben nicht gebraucht. Es wäre ähnlich, wenn ich ohne Kenntnis des Schachspiels durch genaues Beobachten des letzten Zuges einer Schachpartie herausbringen wollte, was das Wort Mattsetzen bedeutet. Zitat Ende. Der Versuch, die Bedeutung mittels reiner Selbstbeobachtung eruieren zu wollen, ist freilich nur das Porträt eines Unfugs. Im Schachspielbeispiel wird es dann anschaulich erläutert. Der private Beobachtungsakt, wenn er denn wirklich so ausschließlich privat wäre, wir nehmen all das kappen, was zum Verständnis des Denkens dazugehört. Denn das Bedeutungsfeld des Begriffs Denken ist eben durch vielerlei Bestimmungen in sich vernetzt, wie im Beispiel auf das Bedeutungsfeld des Begriffs Schachspiel. Achte ich aber nur lediglich auf etwas Vereinzeltes, etwa auf den letzten Zug im Schachspiel, so wird völlig unklar, was es damit auf sich hat. Es ist allerhöchstens noch ein Registrieren, dass etwas vor sich geht, aber es sagt nichts mehr aus, wird durch die Entkoppelung völlig abstrakt. Denn auch der letzte Zug, das Mattsetzen, lebt vom Gesamtzusammenhang des nach bestimmten Regeln vollzogenen Schachspiels. Erst dadurch gewinnt er Bedeutung, hat einen spezifischen Gehalt und nimmt einen Platz ein im differenzierten Spielgefüge. Ebenso ist das, was wir Denken nennen, nichts Einzigartiges, sondern ein Gefüge, das überdies in einer Weise von Regeln durchsetzt ist, die nicht festgesetzt sind wie beim Schach, sondern die während des Vollzugs entstehen und verändert werden. Doch können diese Regeln eben nicht privat bzw. individuell entworfen werden, wie ich etwa die Regeln eines neuen Brettspiels erfinden könnte. Sie werden vielmehr erst im Austausch mit anderen, also in der Kommunikation, in Kraft gesetzt. Wobei hier äußerst wichtig ist, dass dies kein sekundäres, nur abgeleitetes Phänomen ist, also nicht dem Bonmot entspricht zuerst denken, dann reden. Nein, das Denken ist, zumindest in einem gewissen Sinne, schon eine Verinnerlichungsform der äußeren Sprachvollzüge, was aber nicht mit einem innerlichen Reden mit sich selbst verwechselt werden darf, In diesem Bild verlieren wir wieder das Konstitutive der intersubjektiven Prozesse aus dem Auge. Wenn wir nun Wittgensteins späte Sprachphilosophie betrachten, so gibt es einige Indizien dafür, dass auch er, wie später Dummett, eine linguistische Theorie der Intentionalität vertritt, weil in seinen Überlegungen zum Ausdruck kommt, dass all das, was mit den sogenannten Denkvorgängen in Verbindung gebracht wird, etwas ist, das sich durch bestimmte sprachliche Mechanismen aufklären lässt, also dass letztlich kein Rest einer zeichenlosen Substanz des Denkens bleiben kann. Denken ist so nichts an sich Seiendes, sondern selbst nur ein verschiedenartig angewandtes Instrument, das im Gebrauchssystem der Sprache bestimmte Aufgaben erfüllen kann. Insofern stellen sich leicht Missverständnisse ein, wenn die vielfältigen Denkformen wieder in einer Bestimmung, dem Geist, zusammengefasst werden. Zitat: Es ist also irreführend, vom Denken als einer geistigen Tätigkeit zu sprechen. Wir können sagen, dass Denken im Wesentlichen eine Tätigkeit des Operierens mit Zeichen ist. Diese Tätigkeit wird mit der Hand ausgeführt, wenn wir schreibend denken, mit dem Mund und Kehlkopf, wenn wir sprechend denken. Und wenn wir denken, indem wir uns Zeichen oder Bilder vorstellen, kann ich dir kein Agens, das denkt, angeben. Wenn du dann sagst, dass in solchen Fällen der Geist denkt, dann würde ich deine Aufmerksamkeit lediglich auf die Tatsache lenken, dass du eine Metapher gebrauchst, dass der Geist hier in einem anderen Sinn ein Agens ist als dem, in dem man von der Hand sagen kann, dass sie das Agens beim Schreiben ist. Zitat Ende. Weil also das Denken für Wittgenstein eine Tätigkeit des Operierens mit Zeichen ist, ist es folgerichtig, den Ort dieser Tätigkeit mit dem in Verbindung zu bringen, wo die Zeichen tatsächlich in bestimmte Formationen gebracht werden. Deshalb lässt sich sagen, dass etwa beim Schreiben der Denkort mit Hand oder auch mit Papier und Feder durchaus richtig angegeben wird. Nur wenn wir uns im Bereich bloßer Vorstellungen bewegen, erfüllt die analoge Ortsbestimmung, die geistige Sphäre, zwar oberflächlich die gleiche Funktion und ist insofern auch nicht inkorrekt, aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass allein dadurch schon Hand und Geist auf dieselbe Stufe gesetzt werden, wodurch man dann irrtümlich dazu berechtigt wäre, diesen Geist als etwas bloß Physiologisches zu erforschen. Demgegenüber ist es für Wittgenstein so, dass der Ausdruck Geist eher eine Hilfskonstruktion darstellt, von der wir eben dann einen durchaus riskanten Gebrauch machen, wenn sich die Zeichenhandhabung nicht anhand solcher Bestimmungen vollzieht, die so einfach angeführt werden können wie Hand, Papier, Stimmbänder etc. Daher kann es ebenso irreführend sein, wenn wir sagen, dass sich die Gedanken im Kopf befinden, weil, Wittgenstein konsequent ausgelegt, das, was wir Gedanken nennen, nur in spezifischen Konstellationen unserer Zeichenoperationen besteht, die als solche keinen eigenständigen und isolierten Ort einnehmen, obwohl sie andererseits nur im verortbaren Gebrauch präsent sind. In diesem Sinne sind Gedanken in einem hegelianisch gefärbten Verständnis absolute Formen, die an vielen Orten oder sogar allerorts zum Ausdruck kommen, aber nicht in einen einzigen Ort gezwängt werden können. Zitat: Wenn wir über den Ort sprechen, wo das Denken stattfindet, haben wir ein Recht zu sagen, dass dieser Ort das Papier ist, auf dem wir schreiben, oder der Mund, der spricht. Und wenn wir vom Kopf oder vom Gehirn als dem Ort des Denkens sprechen, dann gebrauchen wir den Ausdruck Ort des Denkens in einem anderen Sinn. Untersuchen wir die Gründe, aus denen man den Kopf den Ort des Denkens nennen kann. Es ist nicht unsere Absicht, diese Ausdrucksform zu kritisieren oder zu zeigen, dass sie nicht angebracht ist. Was wir zu tun haben, ist vielmehr dieses, die Funktion dieses Ausdrucks und seine Grammatik zu verstehen. Zum Beispiel zu sehen, in welcher Beziehung seine Grammatik zu der des Ausdrucks "wir denken mit dem Mund" oder "wir denken mit einem Bleistift auf einem Stück Papier" steht. Zitat Ende. Dass die Ausdrucksweise Denken im Kopf nicht kritisiert werden soll, sondern nur in ihrer Grammatik aufgeklärt, klingt hier eher kulant. In den Ausführungen der philosophischen Grammatik wird hingegen ein schärferer Ton angeschlagen. Zitat: Es ist eine der für unsere Betrachtung gefährlichsten Ideen, dass wir mit dem Kopf oder im Kopf denken. Die Idee von einem Vorgang im Kopf, in dem gänzlich abgeschlossenen Raum, gibt dem Denken etwas Okkultes. Das Denken geht im Kopf vor sich, heißt eigentlich nichts anderes als der Kopf steht im Zusammenhang mit dem Denken. Man sagt freilich auch, ich denke mit der Feder, und diese Ortsangabe ist mindestens ebenso gut. Zu sagen, Denken sei eine Tätigkeit unseres Geistes, wie Schreiben eine Tätigkeit der Hand, ist eine Travestie der Wahrheit. Zitat Ende. Für Wittgenstein ist das Denken ein sehr vielschichtiger Begriff, der fälschlicherweise minimalisiert und reduziert wird, wenn er lediglich mit dem Gehirn oder dem Kopf in Verbindung gebracht wird. Dann verdecken wir die komplexen grammatikalischen Strukturen, die an und um diesen Begriff angelagert sind. Denken, so können wir sagen, findet nur in einem Freiraum statt, der die Gehirne der Protagonisten des Denkens bei weitem übersteigt. Und so profilieren sich auch Hände, Schreibgeräte, Computer und so weiter als Denkorgane. Und zwar nicht deshalb, weil sich in ihnen Gedanken formieren würden, sondern weil sie Funktionsträger in jedem Sprachspiel sind, das mit dem Begriff Denken gespielt wird. Dennoch erscheint es uns einfacher, das Denken in einem völlig unzugänglichen Bereich anzusiedeln, von wo aus es quasi lebensspendend auf unsere Sätze und Handlungen einwirken kann. Die Sätze und Handlungen werden aber als reine Vorkommnisse auch nicht belebter, wenn ihnen etwas Begleitendes, Gedachtes zur Seite gestellt wird. Das Lebendige an ihnen ist eher ihr gesetztes Beziehungsgeflecht, also der Interaktionsbetrieb, der den Einsatz, vergleichbar mit Feuerwehreinsatz, von Sätzen und Handlungen kennzeichnet. Trotzdem fallen wir immer wieder in ein internalistisches Bild zurück, was wiederum mit dem Sprachgeschehen rund um den Denkbegriff in Zusammenhang steht. Zitat: Vielleicht ist der Hauptgrund, aus dem wir so stark dazu neigen, vom Kopf als dem Ort unserer Gedanken zu sprechen, dieser. Das Bestehen der Wörter Denken und Gedanke neben den Wörtern, die körperliche Tätigkeiten bezeichnen, wie Schreiben, Sprechen etc., lässt uns nach einer Tätigkeit suchen, die von dieser verschieden und doch analog zu ihnen ist und die dem Wort Denken entspricht. Wenn Wörter in unserer Umgangssprache prima facie analoge Grammatiken haben, sind wir geneigt zu sagen, der Gedanke ist nicht dasselbe wie der Satz, denn ein englischer Satz und ein französischer Satz, die voneinander völlig verschieden sind, können denselben Gedanken ausdrücken. Und nun, da die Sätze irgendwo sind, suchen wir nach einem Ort für den Gedanken. Es ist, als ob wir nach einem Ort für den König, von dem die Schachregeln handeln, suchen, im Gegensatz zu den Orten der verschiedenen Holzstücke, den Königen aus verschiedenen Sätzen von Schachfiguren. Wir sagen, sicher ist der Gedanke etwas, er ist nicht nichts. Und alles, was man darauf antworten kann, ist, dass das Wort Gedanke seinen Gebrauch hat, der von völlig anderer Art ist als der Gebrauch des Wortes Satz. Zitat Ende. Abermals enthält das Beispiel einen treffenden Vergleich. Die Suche nach dem Ort für die Gedanken gleicht der Suche nach einem eigenständigen Ort, an welchem sich die Funktion des Königs durch sein durch Regeln bestimmtes Vermögen im Schachspiel befinden soll, wenn man sie als abgekoppelt von jenen Königen begreift, die tatsächlich beim Schachspielen verwendet werden. Hier sieht man eindringlich, dass der Regelkönig in den materiellen Königen präsent ist, insofern anhand des Spielvollzugs das Regelkonvolut exekutiert wird. Man käme hier kaum auf die Idee, dass es irgendwo reine immaterielle Schachfigurwesen geben müsse, die in einer eigenen Sphäre zu lokalisieren wären. Und ebenso sollten wir gemäß Wittgenstein die Gedanken in jenen Orten präsent sein lassen, an welchen es einen entsprechenden Gebrauch gibt. Hierin liegt schon alles, was es mit dem scheinbar ominösen Denken auf sich hat. Konzentrieren wir uns eher auf den spezifischen Einsatzort des Begriffs Denken, aber geben wir uns nicht der Versuchung hin, einen wirklichen Ort des Denkens aufsuchen zu wollen. Zitat: Die Frage, was für eine Art von Tätigkeit Denken ist, ist analog zu dieser, wo findet das Denken statt? Wir können antworten auf dem Papier, im Kopf, im Geist. Keine dieser Ortsbezeichnungen gibt den Ort des Denkens an. Der Gebrauch all dieser Bestimmungen ist korrekt, aber wir dürfen uns durch ihre formale Ähnlichkeit in sprachlicher Hinsicht nicht zu einer falschen Auffassung von ihrer Grammatik verleiten lassen. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, der wirkliche Ort des Denkens ist doch in unserem Kopf. Dasselbe gilt auch für die Auffassung vom Denken als einer Tätigkeit. Es ist korrekt zu sagen, dass Denken eine Tätigkeit der schreibenden Hand, des Kehlkopfes, des Kopfes und des Geistes ist, solange wir die Grammatik dieser Aussagen verstehen. Und darüber hinaus ist es äußerst wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie wir uns verleiten lassen zu denken, dass eine bestimmte Aussage unter diesen uns den wirklichen Sitz der Tätigkeit des Denkens angibt, indem wir die Grammatik unserer Ausdrücke missverstehen. Zitat Ende. Es entsteht nur Verwirrung, wenn vom wirklichen Ort des Denkens gesprochen wird. Die weitverzweigten Denkphänomene hängen mit allen möglichen weiteren Bestimmungen zusammen. Und wir sollten sie nicht zurückbinden an einen einzigen grammatikalischen Anknüpfungspunkt, denn dann schränken wir willkürlich die Verwendungsmöglichkeit ein, obwohl dies den tatsächlichen Anwendungen widerspricht. Das wäre eine philosophisch konstruierte Vorschrift, die ein hypostasiertes Ideal künstlich erzeugt, aber leider an der Sprachrealität völlig vorbeigeht. Demgegenüber pocht Wittgenstein immer wieder darauf, dass die Philosophie nicht erklärend, sondern aufklärend und nicht begründend, sondern beschreibend vorgehen sollte. Zitat: Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten. Sie kann ihn am Ende also nur beschreiben. Denn sie kann ihn auch nicht begründen. Sie lässt alles, wie es ist. Zitat Ende. Das gilt also auch für den Sprachgebrauch, den wir von dem Wort Denken machen. Wittgenstein empfiehlt uns daher, diesen Begriff zu entmythologisieren, damit er seinen Platz einnehmen kann in jenen Niederungen, wo sich auch Begriffe wie Tisch, Ball, Buch usw. so befinden. Das Ungreifbare brauche nicht rätselhafter zu sein als das Greifbare. Es fügt sich ebenso in den Kontext der Grammatik, hat seine Funktion und bedarf keiner Überhöhung, die oft nur Probleme künstlich erzeugt, damit es neue philosophische und pseudophilosophische Nahrung gibt. Zitat: Der Gedanke kann nur etwas ganz Hausbackenes, Gewöhnliches sein. Man pflegt sich ihn als etwas Ätherisches, Unerforschtes zu denken. Als handle es sich um etwas, dessen Außenseite bloß wir kennen, dessen Inneres noch nicht bekannt ist, etwa wie unser Gehirn. Man möchte sagen, der Gedanke, welch ein seltsames Wesen. Aber wenn ich sage, der Gedanke sei etwas ganz Hausbackenes, so meine ich, es gehe uns mit diesem Begriff wie mit dem etwa der Zahl 1. Es scheint etwas geheimnisvoll an ihm zu sein, weil wir seine Grammatik missverstehen und ein greifbares Ding vermissen, was dem Dingwort entspricht. Das ist beinahe ähnlich, wie wenn wir uns aus dem Raum vor uns eine menschliche Stimme hörten, aber keine Menschen vor uns sehen. Zitat Ende. Das Geheimnisvolle entsteht aus Illusionsblasen, die sich aufblähen, wenn uns bestimmte Sprachgebilde dazu einladen, sie nach falschen Analogien zu interpretieren und wo uns eine Verständniserleichterung vorschwebt, die sich nur aus dem Versuch ergibt, Lücken auszufüllen, für die wir noch keine passenden Sprachbausteine parat haben. Dann beginnt die Sprache zu feiern, wie Wittgenstein sich ausdrückt, weil ein Rauschzustand einsetzt, der uns imaginäre Dinge vorgaukelt, die jedoch letztlich nur aus grammatikalischen Missverständnissen resultieren. Und so ist es Wittgensteins ständiges Bestreben, dem Denken seinen Nimbus zu nehmen, das Seltsame und Mysteriöse, das rund um den Denkbegriff wuchert, aufzulösen, indem er immer wieder durch vielfältigste Überlegungen dazu anregt, genau auf die Kontexte zu achten, in welchen das scheinbar Rätselhafte und Okkulte auftaucht. Denn bei eingehender Betrachtung stellt sich dann heraus, dass die unerklärlich wirkenden Denkphänomene in den überaus komplexen Mechanismen verwurzelt sind, die uns das Operieren mit Zeichen bzw. Symbolen erlaubt. So können wir schließen mit einem Wittgenstein-Klassiker, der passender nicht sein könnte. Die eigentliche Entdeckung ist die, die mich fähig macht, das Philosophieren abzubrechen, wann ich will. Danke.
Thank you.